Inside Startup, der Podcast mit Bernhard Stefan Müller.
Ich möchte mit dir über Investorennetzwerke reden. Vielleicht suchst du gerade einen Investor und überlegst ganz aktiv, welcher Investor denn zu dir passen könnte. Jetzt ist so, wie du vielleicht weißt, dass Business Angels, also strategische Investoren, prinzipiell natürlich ein großer Gewinn für dein Unternehmen sein können. Allerdings haben Business Angels im Dachraum eine gewisse Ticketgröße. Wenn die Ticketgröße über 200.000 Euro ist, dann wird es meistens schon recht schwierig, einen einzigen Business Angel zu finden, der so ein Investment macht. Ganz ehrlich, der Durchschnitt, und ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, von Business Angel Tickets in Österreich liegt bei 50.000 Euro. Das klingt jetzt irgendwie gar nicht so viel. Wobei man natürlich immer daran denken muss, dass der Business Angel sein eigenes Geld und nicht das Geld irgendeines Fonds oder das Geld anderer Investoren investiert und natürlich mit seinem eigenen Geld eine Risikostreuung, also eine Diversifizierung haben will. Jeder, der mehr Geld besitzt, ist ja daran interessiert, sein Geld zu vermehren. Startups, Startup-Investments sind eine Möglichkeit, um sein Geld zu vermehren, auch wenn diese Asset-Klasse Hochrisiko ist. Im Normalfall steckt man also nicht sein ganzes Kapital in Startups, sondern vielleicht hat man ein paar Aktien, vielleicht hat man ein paar Immobilien, vielleicht macht man ein paar Startup-Beteiligungen, man beteiligt sich an einem Fonds. Man diversifiziert also sein Investment. Dadurch ist es natürlich auch verständlicher, dass ein Investor nicht 1 Million auf einmal machen kann, sondern dass er seine Tickets aufteilt. Und wenn wir da so ein bisschen dran denken, dass es diese 10-Startup-Regel gibt, also wenn man in 10 Startups investiert, dann geht in der Praxis normalerweise 2 Investments richtig auf. 2 Investments sind so eine schwarze Null und 6 Investments gehen richtig schief. Man muss also, wenn man bei diesem Dealflow bleibt, und das ist so ein bisschen der auch in der Literatur beschrieben ist und der also schon fundiert ausgearbeitet wurde, wenn man an diesen Dealflow denkt, dann muss man also prinzipiell in 10 Startups einmal investiert haben. Wenn wir bei der Ticketgröße von 50.000 bleiben, dann wären das einmal schon 500.000 Euro, die man da investieren würde. Und es gibt ja eine Regel im Startup-Business: Für jeden Euro, den du investierst, solltest du noch 1 Euro haben, um in einem Fall der Fälle Kapital nachschießen zu können oder möglicherweise eben, wenn ein neuer Investor an Bord kommt in einer neuen Runde, nicht zwangsläufig verwässert zu werden. Das heißt, um 50.000 Euro in 10 Startups zu investieren, braucht man schon einmal 1 Million, wenn man dann auch noch diversifiziert ist. Dann braucht man schon ein bisschen Asche, um ein guter Startup-Investor, ein guter Business Angel zu sein. Also das erklärt so ein bisschen, warum die Tickets eigentlich gar nicht viel größer sind. Jetzt gibt es aber eines, es gibt Investorennetzwerke. Investorennetzwerke bedeutet, dass sich mehrere Investoren, Business Angels, möglicherweise auch Fonds, gemeinsam zusammenschließen und Investments machen. Das kann also so ausschauen, dass zum Beispiel 3 Business Angels sagen, okay, der Gründer braucht 150.000 Euro, wir schließen uns zusammen und wir machen einen gemeinsamen Deal, wir machen ein gemeinsames Dealpaket, investieren diese 150.000 Euro und dritteln uns die Anteile. Möglicherweise kennst du das aus den Startup-Shows 2 Minuten, 2 Millionen und Hülle der Löwen. Auch da passieren solche Share-Deals immer öfter, weil natürlich die Risikostreuung auch minimiert wird und plötzlich das Netzwerk von 2, 3, 4 oder 5 Investoren da ist und dadurch man natürlich viel stärker interagieren kann und man sich auch höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten ausrechnet. Jetzt ist es so, dass dann aber nicht jeder dieser Investoren, die gemeinsam investiert haben, mit dir direkt interagieren wird. Im Normalfall wird es anders gemacht. Im Normalfall gibt es einen sogenannten Lead-Investor. Einer, der also den Lead in deinem Projekt übernimmt, einer, der der Ansprechpartner ist und der für die anderen Investoren spricht. Das kann möglicherweise sogar so weit gehen, dass dieser Lead-Investor bevollmächtigt ist, für die anderen Investoren zu sprechen, beziehungsweise die anderen Investoren möglicherweise auch in Generalversammlungen zum Beispiel vertritt, weil der einfach näher am Business ist, weil der einfach mehr Ahnung von deinem Geschäft hat, weil der die besser kennt, weil der das besser steuern kann. Dafür ist vielleicht ein anderer Kooperationspartner in einem anderen Projekt Lead und so teilt man sich die Arbeitslast innerhalb der Investorennetzwerke ein bisschen auf. Ein solches Investorennetzwerk kann ein ganz freier Zusammenschluss sein, sprich, das wird für die dann heißen, dass du 3, in unserem Beispiel 3 Investoren in deiner Firma drinnen hättest. Möglicherweise ist es auch ein faktischer Zusammenschluss zu einer juristischen Person. Sprich, diese drei Investoren machen das öfter und haben sich überlegt, sich zu einer GmbH zusammenzuschließen. Wie du vielleicht weißt, habe ich das mit meinen Investorkollegen auch so gemacht. Sprich, wir haben zum Beispiel die SEI Ventures GmbH, 6 Unternehmer, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinsam in Startups zu investieren. Für uns macht das Sinn und das macht auch für die Startups Sinn, weil wir natürlich einfach mehr Know-how einbringen können und im Fall auch kapitaltechnisch wieder besser aufgestellt sein, als wenn ich das nur alleine mache. Also so Investorennetzwerke können für dein Startup unbedingt Sinn machen. Und wenn du einen Investor ansprichst, dann kannst du vielleicht auch schon ansprechen, ob er das alleine machen würde oder ob er vielleicht wen kennt, der das mit ihm macht. Besonders wenn du das Gefühl hast, dass ihm dieses Einzelticket vielleicht zu groß ist. Im Normalfall haben Investoren sehr gute Verbindungen. Kommen sie ja selber bereits aus der Wirtschaft, haben also ihr Geld in der Wirtschaft verdient und dadurch kennt man natürlich andere Unternehmer, andere Investoren, die man dann auch wieder auf Veranstaltungen trifft und wo sich eben so ein gemeinsamer Dealflow sehr gut ergeben kann. Wenn du also Investorennetzwerke ansprichst, kann das auf jeden Fall ein Trumpf für dich sein und du kannst aus einem Netzwerk mehr Geld generieren als eben aus so einem Einzelinvestor. Trotzdem ist natürlich auch für diese Netzwerke der Dealflow wahnsinnig wichtig. Der Lead-Investor will sich mit dir intensiver beschäftigen, der hat aber trotzdem nicht Zeit, dein Kindergartenonkel zu sein. Das muss uns logischerweise klar sein. Ich meine, du willst Geld von dem, der wird natürlich strategisch schauen, dass er und seine Investorenkollegen möglichst viel Impact in das Startup einbringen. Aber am Ende des Tages ist auch ein Lead-Investor nicht dein direkter persönlicher Berater, den du 24 Stunden, 7 Tage in der Woche anrufst und der dir auf alle Fragen eine Antwort gibt. Diese Investorennetzwerke gibt es aber auch im umgekehrten Sinne. Also es gibt auch Zusammenschlüsse von Investoren, die man ganz gezielt ansprechen kann. So zum Beispiel der European Super Angels Club oder auch die AAIA, also die Austrian Angel Investors Association oder die I2 oder AWS, also der Austrian Wirtschaftsservice, das die Business Angel da zusammenschließt, um eben ihnen Pitchdecks vorzustellen und gemeinsame Deals zu sharen. Auch wir selber betreiben übrigens, falls du es noch nicht gewusst hast, so einen Business Angel Club. Bei uns heißt es The Circle. Dantum vereint also mehrere Investoren, die wir mittels Pitchdecks bedienen, Pitchdecks unserer Kunden, die uns also beauftragen, einen Investor zu suchen und rundherum gibt es Investoren, die also interessiert sind, ein Dantum Pitchdeck zu bekommen. Warum ist das so? Weil wir für die Investoren schon gewisse Vorarbeiten machen. Wenn also ein Kunde zu uns kommt, dann schauen wir uns schon ganz aktiv an, was ist denn in dem Pitchdeck drinnen? Ist der Businessplan wirklich gut? Sonst übernehmen wir dieses Mandat gar nicht, wenn er nicht gut ist. Und wir helfen dem Startup gleich am Anfang schon eine Red Flag Due Diligence zu machen. Sich also anzuschauen, welche roten Flaggen würde denn ein Investor, wenn er jetzt eine Due Diligence machen würde, setzen? Das können wir recht gut einschätzen, weil wir ja für Investoren das oft machen. Und so hat das Startup natürlich den Vorteil, dass es bereits diese roten Flaggen kennt und bereits ausräumen kann, bevor es zu einem Investor geht. Der Investor hat umgekehrt den Vorteil, dass er weiß, wenn das Pitchdeck von uns kommt, wenn diese Startup-Empfehlung, sich das einmal genauer anzuschauen, von uns kommt, dass das wirklich Hand und Fuß hat, dass er dann nicht irgendeinen Trash auf den Tisch kriegt, wo er bei einer teuren Due Diligence sehr schnell dann draufkommt, dass er nie in so ein Startup investieren würde. Das ist ja einer der Gründe, vielleicht sollte man in einem eigenen Podcast einmal darüber reden, einer der Gründe, warum so viele Deals bei Höhle der Löwen oder 2 Minuten 2 Millionen scheitern. Hast du das gewusst? Die Due Diligence ist der große Fallstrick, das große Problem, warum so viele Startup-Deals scheitern. In der Due Diligence schaut man sich an, ob tatsächlich im Legal-Bereich, also Vertragswesen, Intellectual Property, Gewerbescheine, Kollektivverträge, Arbeitsrecht und so, aber natürlich auch im Marketing und in der Wirtschaft, im Zahlenbereich, alle Dinge wirklich passen. Ob es also wirklich Sinn macht und ob es nicht nur Sinn macht, sondern für einen Investor auch wirklich gut ist, in dieses Unternehmen zu investieren. Ob das alles stimmt, was der Gründer oder das Gründerteam erzählt hat. Das prüft man gemeinsam mit einem Unternehmensberater, meistens noch mit einem Rechtsanwalt und vielleicht einem Steuerberater in so einer Due Diligence. die kann sehr aufwendig sein, große Due Diligence, wenn da ein bisschen Anlagevermögen da ist, vielleicht Maschinen oder Immobilien, können bis zu 600 Stunden dauern. Aber auch eine Startup-Due Diligence dauert durchaus seine Zeit und verursacht natürlich hohe Kosten. Und die meisten Deals, die im Nachhinein nicht zustande kommen, wenn du also dann auf irgendwelchen Internetplattformen liest, ah, der Investor hat versprochen, er investiert dort, aber das ist gar nicht zustande gekommen. Oder auch, wenn du dann später ins Firmenbuch schaust und siehst, dass der Investor da gar nicht eingetragen ist, dann scheitert es meistens an der Due Diligence, weil irgendetwas eben nicht ganz so war, man vielleicht irgendwo was geschönt hat oder die Unterlagen einfach grottig schlecht aufbereitet sind. Ah, das ist ein Thema. Normalerweise legt man da einen Datenraum an und stellt dem Investor mit einer Checkliste schon alles sauber zur Verfügung. Das ist zumindest das, was unsere Circle-Investoren von uns erwarten. Und das macht eben den Unterschied. Wenn du an ein professionelles Netzwerk herantretest, dann helfen dir die, den Deal anständig aufzubereiten. Und umgekehrt wissen die Investoren, was sie kriegen. Wissen die Investoren, dass sie sich das wirklich genauer anschauen können, weil da irgendetwas Interessantes dahinter steckt. Weil einer gesagt hat, oder vielleicht auch mehrere Analysten gesagt haben, schau dir das doch einmal genauer an, vielleicht passt das in dein Portfolio. Das macht den Unterschied und deswegen solltest du in deiner Investmentsuche Business Angel Netzwerke, Investorennetzwerke nicht vernachlässigen. Das kann durchaus spannend sein. Ja, die muss man vielleicht manchmal ein bisschen professioneller ansprechen oder man muss sich die Mühe machen, da wirklich ins Detail zu gehen. Es gibt dann manchmal andere Stimmen im neuen Buch von dem Lernsieg-Gründer Benjamin Hadrigan steht drinnen, ach, so eine Due Diligence und Datenräume, braucht man das denn wirklich? Ist das denn wirklich so sinnvoll? Such dir doch einen Investor, der das nicht alles von dir haben will. Naja, der Investor investiert in dir einen Haufen Kohle, sein privates Geld. Und dann ist schon sein Recht, sich gut anzuschauen, in was er investiert, gut zu überprüfen. Und du willst von dem Investor ja nicht 5 Euro haben, sondern vielleicht 100, 200, 300.000 oder in einer Series E überhaupt 1 Million. Also man kann das nicht vom Tisch weisen und man kann auch nicht ganz easy sagen, ach, lieber Investor, wenn du von mir irgendwelche Zahlen haben willst, na, das ist mir viel zu mühsam. Ja, man kann den Investor bitten, bei sowas eine NDA zu unterschreiben. Und jeder seriöse Investor wird dir im Falle, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, wenn man eine Due Diligence durchführt, wenn man sich Zahlen anschaut, auch eine NDA unterschreiben, also ein Non-Disclosure Agreement, eine Geheimhaltungsvereinbarung. Aber zu sagen, na, ich lasse dir da nicht in meine Bücher schauen, aber du gibst mir 300.000 Euro, na, das wird nicht funktionieren. Und wer dir das ratet, der hat vermutlich keine Ahnung von Investor Relations und von wirklichen Startup-Investments, die auch funktionieren. Ich hoffe, dieser Podcast war wieder interessant für dich. Es war wieder was dabei und du kannst was mitnehmen für dich selber. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine Bewertung da. Bewert mir ja gerne auf Google oder schreib mir ein E-Mail mit deiner Frage, die wir vielleicht in einem Podcast klären wollen an podcast.tantum.at. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen, von dir zu hören und wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg und bis nächste Woche.